Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Viele Branchen leiden unter der Corona-Krise. Eine nicht, die Hersteller und Vermieter von Wohnmobilen. Eine Wohnmobilnutzerin aus Albstadt erklärt die Vorteile.
Weil das ist ja wie das Zuhause, gell? Und man kann sich noch aus dem Weg da gehen, gell? Man ist ja noch die 2 Meter auf jeden Fall weg, gell? Finde ich natürlich noch besser, gell? Wie jetzt im Hotel oder so.
Mehr zur Sonderkonjunktur dank Corona bei den Wohnmobilen in dieser Sendung. Außerdem berichten wir über die außerordentliche Hauptversammlung bei Siemens, auf der die Aufspaltung des Konzerns besiegelt werden soll. Und wir schauen auf den weltgrößten Anbieter von Unternehmenssoftware SAP, der heute Nacht überraschend Zahlen zum Geschäft in den kritischen Corona-Monaten vorgelegt hat. Auch dazu mehr. Zunächst aber nach Brüssel. In der zurückliegenden Euro-Krise war sie die Schaltstelle zur Rettung der Euro-Krisenländer, die sogenannte Euro-Gruppe, der Finanzminister der Euro-Mitgliedstaaten. Erster Chef der Euro-Gruppe war der spätere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Heute nun wird für den scheidenden Amtsinhaber Mario Centeno eine neue Mrs. Euro oder ein neuer Mr. Euro gewählt. Dazu kann ich jetzt sprechen mit unserer Brüsseler Korrespondentin Bettina Klein. Frau Klein, die Euro-Gruppe ist ja eigentlich ein informelles Gremium. Warum ist sie dennoch so wichtig?
Naja, weil sie natürlich ein besonderes Interesse und eine besondere Verantwortung hat als die Gruppe jener EU-Staaten, die eben durch eine gemeinsame Währung verbunden sind. Daraus ergibt sich natürlich eine Gemeinschaftsverantwortung, die man mit den anderen EU-Ländern nicht in der Weise teilt. Das war bei der Einführung des Euro ein völlig neues Konstrukt und dessen Erfolg mussten diese Staaten natürlich sicherstellen, gerade vor dem Hintergrund, dass es eben eine gemeinsame Währung, aber ja auch nach wie vor keine gemeinsame Haushaltspolitik gibt. Und daher sicherlich auch die Prominenz von Herrn Juncker als erster Mr. Euro. Das war, Sie haben es angedeutet, besonders spürbar dann später in der Euro-Krise, als es um die Existenz der Gemeinschaftswährung ging, die dann durch sehr viele Anstrengungen gerettet wurden. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel Bedeutung hat die Euro-Gruppe im Augenblick noch oder ihr Chefposten, da ja jetzt zum Beispiel die Schuldenaufnahme für den geplanten Recovery Fund über den mehrjährigen Finanzrahmen läuft. Das heißt, da ist die gesamte EU eingebunden und muss dem zustimmen. Und es ist noch so ein bisschen die Frage, welchen Einfluss und welches Kontrollorgan die Euro-Gruppe da in Zukunft noch spielen kann.
Wer bewirbt sich denn heute um die Spitze der Euro-Gruppe?
Es sind 3 Personen, eine Frau und 2 Männer und sie repräsentieren verschiedene Parteienfamilien, aber eben auch den Norden und den Süden. Da ist zunächst die Spanierin Nadia Calviño, sie ist Wirtschaftsministerin im sozialistischen Kabinett von Pedro Sanchez. Sie selbst ist parteilos und gilt als eine eher besonnene Stimme in der spanischen Regierung und sie wäre die erste Frau auf diesem Posten. Dann zweitens der irische Finanzminister Pascal Donoghue. Er erscheint die Unterstützung seiner Parteienfamilie der Christdemokraten hinter sich zu haben und genießt den Ruf eines soliden Haushaltspolitikers. Und Kandidat Nummer 3, das wäre dann wieder ein Luxemburger, Pierre Gramegna, seit 2013 Finanzminister in Luxemburg. Er hat schon einmal versucht und ist vor 3 Jahren dann damals Mario Centeno unterlegen.
Also eine Frau, 2 Männer, wer könnte das Rennen um den Vorsitz machen?
Es ist wirklich schwer zu sagen. Nadia Calviño erschien zunächst als Favoritin. Mit ihr würde das Amt in Südwesteuropa bleiben. Damit wäre die geografische Balance der Posten in der EU in etwa gewahrt. Sie kennt Brüssel, sie hat hier für die Kommission gearbeitet und möglicherweise auch Unterstützung. Aber es gibt eben Widerstand aus den nördlichen Staaten. Ihre Regierung hat sich für Eurobonds stark gemacht. Das ist die Haushaltsphilosophie, für die sie in den Augen anderer Länder eben steht. Und sie hat die nordischen Länder teilweise als unbedeutend abgetan. Das könnte ihr heute auf die Füße fallen. Der irische Kandidat, wie gesagt, mit viel Unterstützung aus den christdemokratischen Staaten, das könnte ihm heute zum Sieg verhelfen. Und der Luxemburger, der sich vielleicht als Kompromiss in der Mitte anbieten könnte, darauf scheint er zu setzen vom Prozedere her. Es genügt die einfache Mehrheit, das heißt 10 der 19 Staaten erreicht keiner der 3 diese Marke. Gibt es einen 2. Wahlgang mit den 2 Bestplatzierten. Alles elektronisch heutzutage, aber wie üblich geheim. Heute Abend sollten wir das Ergebnis kennen.
Eine spannende Wahl, die Eurogruppe wählt eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden. Ich sprach mit unserer Brüsseler Korrespondentin Bettina Klein. Vielen Dank für diese Einordnung. Und wir schalten nach Frankfurt am Main, wo ich Viktor Goitker begrüße, der für uns das Geschehen an der Frankfurter Börse verfolgt. Herr Goitker, alle Welt wartet auf den Beginn der Berichtssaison der Unternehmen in den USA und dann natürlich hier in Deutschland, weil das letzte Quartal zwischen April und Juni nach dem März die bisher schwierigsten Monate darstellt in der Corona-Krise. Diese Berichtssaison, die hat noch nicht begonnen, aber der Softwarekonzern SAP, der ist heute Nacht schon vorgeprescht, hat vorläufige Zahlen vorgelegt. Wie fielen die aus?
Ja, der Umsatz bei SAP gestiegen, der Gewinn gestiegen, die Marge gestiegen. Das sieht nach einem guten Dreiklang aus. Und da wundert sich aber auf der anderen Seite auch schon mancher. SAP bietet ja wichtige Software für Unternehmen an, für die Buchhaltung, fürs Personalwesen, für den Materialeinkauf. Und ausgerechnet bei diesen Dingen soll Corona nicht durchschlagen. Die Krise betrifft ja nun mal Unternehmen. Genau über diese Frage habe ich vor der Sendung mit SAP-Kenner Frank Rotauge gesprochen von der Fondsgesellschaft AHP Capital. Und ich habe ihn gefragt, wie passen diese guten SAP-Zahlen mit Corona zusammen?
Naja, also man muss halt auch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja? So, wenn man jetzt mal das erste Quartal und das zweite vergleicht, dann ist der Gesamtumsatz im ersten Quartal um 7% gestiegen und im zweiten Quartal 1%. Im Cloud-Geschäft hatten wir 27% Umsatzwachstum im ersten Quartal, im zweiten Quartal nur noch 18%. Also wir haben schon hier eine deutliche Wachstumsdelle und ich glaube nicht, dass wir bei SAP jetzt eine schnelle Erholung bekommen, wird sich das nicht so auswirken.
Jetzt in den vergangenen Jahren hat SAP ja immer mehr darauf gesetzt, nicht mehr Lizenzen zu verkaufen und dann habe ich als Unternehmen das Produkt, sondern es wird von den Kunden mehr Software gemietet, also dann auch Monat für Monat bezahlt. Das klingt jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen gefährlich, da kann ich ja auch wahnsinnig schnell kündigen.
Prinzipiell haben Sie recht, nur keiner wird so schnell Anpassungen vornehmen. Die Dienstleistungen, die SAP anbietet, die sind halt essentiell für das Funktionieren eines Unternehmens. Und die würde ich nur dann kappen, wenn ich auch zum Beispiel die damit verbundenen Mitarbeiter entlasse und nicht nur in Kurzarbeit schicke. Also das heißt, hier muss man eigentlich befürchten, dass insbesondere da, wo die Unternehmen sehen, das Geschäft kommt nicht in dem Ausmaß zurück, wie erhofft, man schwächeres Wachstum bei SAP sehen wird.
Schauen wir nochmal auf ein besonders virulentes Thema bei SAP, die Frage nämlich, wie zufrieden die Kunden sind. Da zeigen ja Umfragen immer wieder, nur jeder vierte Kunde würde SAP weiterempfehlen. Was stört die Kunden konkret?
Naja, also es ist eine ganze Reihe von Dingen. SAP hat halt viele Zukäufe in der Vergangenheit gemacht und teilweise stört die Kunden, dass diese neuen Produkte unzureichend mit dem sozusagen herkömmlichen alten SAP-Produkt zu integrieren sind. Und da mahnen viele Kunden an, da muss sich SAP verbessern. Das sind eigentlich so die wesentlichen Themen, die Kunden im Moment kritisieren.
Sie haben jetzt eine ganze Menge Probleme aufgelistet. Wie ist es dann zu erklären, dass SAP-Aktien derzeit auf Rekordniveau stehen?
Ja, der Rekordkurs bei der SAP-Aktie lässt sich aus meiner Sicht nicht im Wesentlichen mit der Performance von SAP erklären, weil die ist eindeutig schlechter, als man sie im Januar oder Anfang Februar erwartet hat, sondern es liegt im Wesentlichen daran, dass natürlich viele Investoren in anderen Sektoren noch viel mehr Risiken wahrnehmen und dann sagen, okay, mir ist dann ein Investment in SAP lieber, als dass ich in einen Automobilhersteller investiere, der einen Riesenverlust macht und ich weiß noch nicht mal wie viel jetzt.
Sie weiten jetzt schon den Blick. Die ersten Quartalszahlen für die kritischen Monate April, Mai, Juni, die sind nicht nur schlecht ausgefallen bei deutschen Unternehmen. Ist Corona also doch nicht so schlimm?
Naja, also was wir im Moment gesehen haben als, ich sag mal, Vorabberichterstattung zum zweiten Quartal, da hatten wir ein ganz ordentliches Ergebnis bei der Post, jetzt auch ein ordentliches Ergebnis bei SAP ein eher enttäuschendes Ergebnis, zum Beispiel bei Beiersdorf. Da hat man schon gesehen, dass der Konsum auch massiv leidet. Aber von der Industrie haben wir bisher noch wenig gesehen. Da befürchte ich, wird es schlimm aussehen.
Und wie schnell sind jetzt die manchmal ja auch ein bisschen behäbigen DAX-Schwergewichte beim Thema Kostensenken?
Viele versuchen natürlich, schnelle Kostensparergebnisse zu erzielen. Teilweise mit Kurzarbeit, mit vielen anderen kleinen Maßnahmen. Teilweise ergeben sich auch von selbst, zum Beispiel dadurch, dass Reisekosten viel geringer ausfallen. Nur ich befürchte, dass es für einen Großteil, insbesondere der Industrie, nicht ausreichen wird.
Der Telekommunikations- und IT-Experte Frank Rothauge von AHP Capital. Und Herr Göttger, wir schauen auf den deutschen Leitindex DAX. Heute kamen neue Zahlen zum Export. Fanden die ihren Widerhall?
Ja, die Exporte lagen ja im Mai, Achtung, 30% niedriger als im Mai vergangenes Jahr. Das sind schon richtig bittere Zahlen, aber das ist den Anlegern heute völlig egal. Warum? Da sind wir wieder bei SAP. Das Unternehmen ist ja das Schwergewicht im DAX und wenn die SAP-Aktie eben knapp 7% heute steigt, dann hievt das den ganzen Leitindex nach oben. Der DAX plus 1,3% bei 12.660 Punkten.
Eine außerordentliche Hauptversammlung soll heute den Weg für die Aufspaltung des Siemens-Konzerns freimachen. Wir berichten gleich noch, wie liegt die Aktie heute?
Die Aktie plus 0,7%. Der Konzern will sich ja agiler als Flotte aufstellen. Das kommt an.
Filialschließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben der Optikerkette Fielmann einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wie kam das an?
Die Aktien steigen um 3,9%. Achtung, steigen. Man will bis Ende des Jahres 80 neue Filialen aufmachen und da freuen sich die Anleger.
Der Goldpreis gestern erstmals seit 9 Jahren über der Marke von 1.800 Dollar. Wie lief's heute?
Ja, der Goldpreis kann sich weiter über dieser Marke halten. Aktuell 1.808 Dollar je Feinunze. Und was bedeutet das für uns hier in Euro? 1.597 Euro je Feinunze.
Fehlen noch der Euro und die Anleihen.
Der Euro bei einem Dollar 13,12. Schauen wir mal, was er macht, wenn der neue Mr. oder Mrs. Euro an der Spitze der Eurogruppe bekannt wird und die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei minus 0,46%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Viktor Goetker. Und wir haben es eben schon angesprochen. Heute hat der Siemens-Konzern seine Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengerufen. Für uns beobachtet sie unser Korrespondent in München, Michael Watzke. Herr Watzke, zur Abstimmung steht ganz nüchtern gesehen die Abspaltung der Energie. Technik, wenn man an die große Industriegeschichte von Siemens denkt, an den Turbinen- und Kraftwerksbau, dann müssen wir ja eigentlich sagen, hier wird ein Teil abgespalten, der lange Zeit, ja, kann man sagen, das Herz von Siemens war, oder?
Ja, das Herz, das aber in letzter Zeit auch Probleme mit den Kranzgefäßen hatte und das Herz hat nicht mehr so gut geschlagen wie in den vergangenen Jahrzehnten und daran will jetzt Siemens etwas ändern. Verluste, die beispielsweise die frühere Sparte Power and Gas gemacht hat, teilweise dreistellige Millionenverluste pro Quartal, die sollen jetzt in einem neuen Unternehmen in Siemens Energy eben geringer ausfallen und dort, wo das alte Geschäft mit Kraftwerken beispielsweise auch Kohlekraft nicht mehr so gut läuft, da soll in Zukunft das Windenergiegeschäft, das bei Siemens in der Firma Gamesa gebündelt ist, besser laufen. Also in Zukunft soll dieses neue Unternehmen flexibler sein und einfach besser agieren können.
Und der Siemens-Konzern als solcher, was verspricht der sich davon?
Joe Kaeser, der noch CEO von der Siemens AG, hat so ein Bild aus der Seefahrt benutzt, von Flotten. Früher war Siemens oder der jetzige Siemens-Konzern ein riesiger Tanker, auch schwerer zu steuern, gerade in solchen Krisenzeiten wie jetzt. In Zukunft will man mit mehreren kleineren Booten, die immer noch ziemlich groß sind, agieren. Und Joe Kaeser hat gesagt, Konglomerate werden in Zukunft nicht mehr so eine große Rolle spielen.
Konglomerate können vieles gut. Aber nur weniges, was künftig wichtig ist, wirklich sehr gut. Und die größte Gefahr ist dabei die vermeintlich schützende Sozialisierung starker und schwacher Geschäfte.
Und was ich ganz spannend fand, war, dass Joe Kaeser das Beispiel von Übersee angebracht hat. Er hat zwar nicht General Electric direkt erwähnt, aber den großen Konkurrenten doch gemeint, als er sagte, die haben große Probleme, Siemens geht's besser. Und Joe Kaeser glaubt, dass es Siemens geteilt mit insgesamt 3 größeren Siemens Companies in Zukunft noch besser gehen könnte.
Ja, und während Sie den O-Ton eingespielt haben, habe ich mal kurz geschaut, ob es schon irgendwelche Eilmeldungen gibt zu den Beschlüssen auf der Hauptversammlung. Ich sehe hier noch nichts. Ist denn schon was da?
Nein, ich habe auch noch nichts. Aber man kann davon ausgehen, dass das Abstimmungsergebnis für diesen Spin-off ausfällt. Dafür sind große Investmentfonds wie Union Investment, Deka Investment. Es gibt 3 Gegenanträge, darunter einen vom Verein von Belegschaftsaktionären in der Siemens AG. Aber ich glaube nicht, dass die sich durchsetzen werden. Also man kann davon ausgehen, dass es zu dieser Abspaltung kommt.
Ja, wie geht's dann weiter? An wen gehen denn die neuen Anteile?
Also Siemens AG wird 35% der Anteile behalten. Außerdem bleiben 10% beim Siemens Pensionsfonds. Also das alte Siemens behält fast die Hälfte, aber etwas darunter liegend. Alle übrigen Aktien werden Ende September den jetzigen Siemens Aktionären ins Depot gebucht im Verhältnis 2:1. Also für eine Siemens Aktie gibt es in Zukunft 2 Siemens Energy Aktien. Und Joe Kaeser hat das heute so erklärt, diesen Vorgang.
Wir haben uns gegen einen Börsengang entschieden, weil wir den von der Siemens AG gehaltenen Anteil an Siemens Energy im Vorfeld exakt festlegen wollten. Und weil wir so einen weitaus größeren Anteil an Siemens Energy Aktien schonend abgeben. Außerdem wollten wir in Ihre Hände legen, was Ihnen gehört.
Also Ihre, der Siemens-Aktionäre. Was die dann damit machen, wird man sehen. Sie können es verkaufen, Sie können es behalten. Und dementsprechend wird sich auch der Aktienkurs der Siemens Energy entwickeln.
Zum Schluss natürlich noch die Frage nach den Mitarbeitern. Welche Folgen hat denn diese Abspaltung für die?
Das kann Folgen haben. Bis jetzt weiß man es nicht. Siemens hat in dieser Corona-Krise ganz gut dagestanden, hat keine Mitarbeiter entlassen. Aber wenn die Geschäfte mit der Kohle beispielsweise in Zukunft schwierig werden, dann kann es schon zu Entlassungen kommen. Allerdings, das neue Unternehmen hat ein Investment Grade von BBB, also ganz in Ordnung. Es geht schuldenfrei in die Zukunft und bekommt von Siemens eine Mitgift von 2 Milliarden Euro.
Siemens spaltet die Energiesparte ab. Ich sprach mit unserem Korrespondenten Michael Watzke. Vielen Dank. Und jetzt ein Themenwechsel. Weit über 1 Million Wohnmobile und Wohnwagen sind auf Deutschlands Straßen unterwegs. Und nun im Corona-Jahr 2020 werden noch einige mehr hinzukommen. Denn Reisen und trotzdem aus Hygienegründen im eigenen Bett schlafen oder die eigene Dusche gehen, das geht halt nur im Wohnmobil. Und so meldet die Branche ab Mai für manche Segmente steigende Verkaufszahlen von bis zu 30% im Vergleich zum Vorjahr. Reisen im Eigenheim auf 4 Rädern. Thomas Wagner ist dafür für uns auf Achse gegangen.
Also ganz schwer. Also gerade am Wochenende ist es ganz schlimm. Also da kriegt man fast keinen Platz. Gell?
Sigi Blickle aus Albstadt hat aber trotzdem noch einen gekriegt. Gerade noch für ihr Reisemobil auf einem Wohnmobilstandplatz oberhalb von Überlingen am Bodensee. Gerade in Zeiten, wo die Angst vor der Infektion mit dem Coronavirus umgeht, ist für sie und, wie der große Andrang zeigt, für viele andere das Fahren mit dem Wohnmobil die beste Reisemöglichkeit.
Weil das ist ja wie das Zuhause, gell? Und man kann sich noch aus dem Weg da gehen, gell? Man ist ja noch die 2 Meter auf jeden Fall weg, gell? Finde ich natürlich noch besser, gell? Wie jetzt im Hotel oder so.
Wir haben unsere Toilette, wir können also ohne, dass wir öffentliche Baderäume benutzen, selber hier uns versorgen.
Ergänzt Ruth Bock, Wohnmobilreisende aus Schwäbisch Hall. Reisen in Corona-Zeiten mit dem Wohnmobil, viele, die sich dafür entscheiden, erhoffen sich ein Stück mehr Sicherheit im rollenden Eigenheim. Und das spürt die Branche.
Der Mai 2020 war der bisher erfolgreichste Monat der Geschichte mit 10.000 neu zugelassenen Fahrzeugen in der Branche und einem Plus über alle Kategorien hinweg von ca. 16%. Bei den Reisemobilen war es sogar ein Plus von 30% gegenüber des Vergleichszeitraums im Vorjahr. Das macht klar, Camping ist in aller Munde und ein absoluter Trend, ganz besonders in Zeiten von Corona.
Sagt Frank Heinrichsen, Marketingchef bei der Hümer GmbH und Co. KG, eine Unternehmenstochter der zur amerikanischen Tor Industries gehörenden Erwin Hümer Group Bad Waldsee. Letztere gilt mit einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro als einer der größten europäischen Wohnmobilhersteller. Und Frank Heinrichsen weiß, nicht nur die guten Hygienebedingungen im eigenen Wohnmobil haben den Boom verursacht, sondern auch die Flexibilität in der Auswahl des Reiseziels, falls über Nacht eine Region zum Risikogebiet erklärt werden sollte.
Das heißt, ich kann auf etwaige Reisebestimmungen ganz flexibel reagieren und mir das Ziel meines Urlaubs auch spontan auswählen.
Dass wir sagen können, wir gehen nicht mehr nach dem Terminplan, wir terminieren nicht, wir gehen nach dem Wetter, wir schauen ins Internet rein, wo ist schön Wetter oder wann ist ist schön Wetter und dann gehen wir los.
Ich finde, dass man halt viele Orte in sehr kurzer Zeit anschauen kann. Dass ich sage, na, übermorgen gehe ich wieder weiter, da gefällt es mir nicht.
Auch außerhalb aller Corona-Problematik schätzen Wohnmobilfans wie Ruth Bock und Roland Kaiser die große Flexibilität des Reisens. Heute hier, morgen dort, das funktioniert bei Hotel- und Cluburlauben so nicht. Allerdings, Billigurlauben mit dem Wohnmobil ist nicht.
Der Einstiegspreis beim neuen Wohnmobil, beim kleinen Wohnmobil, liegt, sagen wir so, ca. bei 50.000, 60.000 Euro.
Man muss sagen, so ein Fahrzeug gebraucht, ein gutes gebrauchtes Fahrzeug. Wir haben es, glaube ich, 2,5 Jahre gekauft, haben aber auch noch 75.000 gekauft.
Bei ganz luxuriöser Ausstattung kann es beim Neukauf auch gerne mal ins Sechsstellige gehen. Und auch Wohnmobile mieten in Hochsaisonzeiten hat seinen Preis. Ein Wohnmobil für eine vierköpfige Familie für 2 Wochen kann da schnell mal die 2.000-Euro-Grenze überschreiten. Der Beliebtheit der Wohnmobile tut das keinen Abbruch. Trotz langer Lieferzeiten von zum Teil über einem Jahr, kein Wunder bei der derzeitigen Nachfrage. Ein Drittel aller Wohnmobilcamper sind über 60 Jahre alt. Allerdings, Frank Heinrichsen von Hümer Bad Waldsee mag durchaus eine Verjüngung der Kundschaft erkennen.
Bei uns stellen wir schon fest, dass wir auch vergleichsweise junge Kundschaft bei unseren Händlern finden und vor allem auch viele Neueinsteiger. Das sind natürlich sehr positive Signale, die uns optimistisch für die nächsten Monate stimmen.
Frank Heinrichsen von Hümer Bad Waldsee im Stück von Thomas Wagner. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Warum müssen gleich 3 Vorstände die Nutzfahrzeugsparte von VW kurzfristig Mitte des Monats verlassen, darunter der Chef der börsennotierten Tochter Traton Rentschler? Diese Frage beschäftigt heute die Kommentatoren.
Es mag stimmen, dass es Rentschler zuletzt an Fingerspitzengefühl und an Teamfähigkeit gemangelt hat. Dass ihm ausgerechnet dies von einem Konzern vorgehalten wird, der über Jahre als Paradebeispiel für autoritäre Führung galt, klingt merkwürdig. Noch schwerer wiegt, dass ein Teil des Zerwürfnisses offenbar auf einem neuen Konflikt um die Integration von MAN und Scania basiert. Inzwischen sollte jedem klar sein, dass die gesamte Traton-Konstruktion nur dann Sinn ergibt, wenn ihre Gesellschaften Verbundvorteile in erheblichem Umfang nutzen. Die Süddeutsche Zeitung erklärt, VW hatte Rentschler vor 5 Jahren von Daimler geholt, um die hoffnungslos verfeindeten Lkw-Töchter MAN und Scania unter einem gemeinsamen Dach zusammenzubringen. Ein technologisch, betriebswirtschaftlich, aber auch kulturell und politisch sehr anspruchsvolles Projekt, an dem schon andere vor Rentschler krachend gescheitert waren. Die Münchner und die Schweden lassen sich nicht so einfach projektweise zusammenlegen. Dafür sind sie beide zu stolz, zu traditionell, zu eigenständig. Anders gesagt, das Personal ist jetzt zwar abgeräumt, aber die Probleme bleiben. Ein weiteres Thema ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes zur Kostenübernahme bei Wohnungsrenovierungen, das nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung durchaus Konfliktstoff birgt. Langjährige Mieter, die einst in eine nicht renovierte Wohnung gezogen sind, erhalten nun zwar ein juristisches Druckmittel, um Vermieter bei der Renovierung doch noch in die Pflicht zu nehmen, doch der Preis dafür, nicht nur der Vermieter muss Geld investieren, der Mieter ebenso. Wer entscheidet da, welche Kosten angemessen sind? Dieser Kompromiss stiftet noch keinen Frieden in der Sache. Der Tagesspiegel aus Berlin hält es für richtig, dass sich langjährige Mieter und Vermieter die Kosten künftig teilen müssen. Denn das Vermieterargument, die Mieter hätten ja gewusst, was sie bekommen, sticht nicht. Sonst würden diese eines Tages in einer Bruchbude hausen. Doch auch die Mieter sind nicht außen vor. Nach der Renovierung ist ihr Zuhause besser als zuvor. Eine Kostenteilung ist daher eine faire Lösung.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit Sina Fröndrich am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier die Sendung Deutschland heute mit Stefan Römermann.